Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon Levent Haktoprak. Herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft, heute mit folgenden Themen. Opfer oder Volksverhetzer, der wegen Volksverhetzung angeklagte Pastor Olaf Latzel geht in Berufung. Die bremische evangelische Kirche hat das Disziplinarverfahren ausgesetzt. Und die Suche der Opfer, das Schweigen der Täter. Nach Berichten vieler Betroffener gehörten unter anderem brutale Strafen und Schläge in vielen Kinderkurheimen in Deutschland zwischen den 50er und 90er Jahren zur Tagesordnung. Der Fall des evangelischen Pastors Olaf Latzel sorgte bundesweit für Schlagzeilen. Er wurde Ende November wegen Volksverhetzung vom Bremer Amtsgericht zu einer dreimonatigen Freiheitsstrafe verurteilt, die in Geldstrafe umgewandelt wurde. Pastor Latzel hatte bei einem Eheseminar Homosexuelle diskriminiert und beleidigt. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig, denn der 53-Jährige ging in Berufung. Die bremische evangelische Kirche reagierte jedenfalls darauf. Sie distanzierte sich von Latzels Äußerungen und entschuldigte sich dafür. Die von der Bremer Landeskirche angestrebte einvernehmliche Einigung über das Ruhen seines Dienstes lehnte Olaf Latzel jedoch ab. Daraufhin enthob die Bremer Landeskirche ihn von allen Diensten. Das wiederum kam bei der evangelischen St. Martini-Gemeinde in Bremen nicht gut an. Sie steht hinter ihrem Pastor und ist gegen eine Dienstenthebung. Mechthild Klein hat sich die verhärteten Fronten vor Ort genauer angesehen.
Ist der evangelische Pastor Olaf Latzel ein Opfer? Das ist er zumindest aus Sicht seiner eigenen Bremer St. Martini-Gemeinde. Weil der Pastor vorläufig vom Dienst enthoben wurde, ruft sie zum Protest gegen die Landeskirche auf. Aus der Stellungnahme zitiert der Bauherr Jürgen Fischer für den Kirchenvorstand:
Wir sehen darin einen gezielten Angriff auf unsere Gemeinde und unseren Pastor. Einen Angriff, der nichts anderes bezweckt, als St. Martini zu zerstören.
Ganz anders sieht es die Bremer Kirchenleitung. Für die ist der evangelikale Pastor ein Problem. Seine Äußerungen über religiöse Minderheiten hatten schon in der Vergangenheit für Aufregung gesorgt und ihm eine Rüge eingebracht. Latzels abwertende Aussagen über Homosexuelle wertete das Bremer Amtsgericht Ende November als Volksverhetzung. Der Pastor legte Berufung gegen das Urteil ein. Trotzdem enthob ihn die bremische Landeskirche vorläufig seines Dienstes. Diese Entscheidung begründet sie:
Es ist nach unserer Überzeugung nicht möglich, dass ein Pastor, der von einem Gericht der Bundesrepublik Deutschland wegen Volksverhetzung verurteilt worden ist, während der Dauer des Disziplinarverfahrens weiter seinen Dienst tut. Eine Ausübung des Dienstes während dieser Zeit würde die Glaubwürdigkeit der Wahrnehmung des kirchlichen Dienstes und das Ansehen der bremischen evangelischen Kirche in der Öffentlichkeit schwer beschädigen.
Der Fall ist kompliziert. Ist das Dienstverbot überhaupt zulässig? Und darf der Pastor in der Landeskirche bleiben oder muss er gehen? Viele scheuen sich, den Fall rechtlich einzuordnen. Presseanfragen dazu bleiben unbeantwortet. Auch der Leiter des Kirchenrechtlichen Instituts der EKD, Professor Hans-Michael Heinig, will sich dazu nicht äußern. Er verweist auf die Pressestellen in Bremen und Hannover. Die EKD wiederum will sich ebenfalls nicht äußern. Sie verweist zurück an die bremische Landeskirche, obwohl die sich als Betroffene gar nicht äußern kann. Eines ist klar: Pastor Latzels Stelle in der Landeskirche wackelt. Reinhard Marwick, Chefredakteur der evangelischen Zeitschrift Zeitzeichen, sagt:
Damit hat sich Olaf Latzel natürlich ein Stück weit in eine Sackgasse manövriert, denn ich bin ziemlich sicher, dass er nicht weiterhin Pastor der bremischen Kirche sein kann. Ich verstehe diese Dienstenthebung, die ja für Latzel ziemlich komfortabel ist. Er bezieht ja seine Bezüge weiter. Aber schon so als Wink mit dem Zaunpfahl, Junge, such dir eine andere Stelle. Und dein Platz ist eben nicht in einer liberalen evangelischen Landeskirche wie der bremischen, sondern ganz woanders.
Ganz woanders, das wäre in einer freien evangelikalen Gemeinde, sagt der Theologe.
Also es gibt solche Prediger natürlich bei freien evangelischen Gemeinden, die einfach auf Vereinsbasis gegründet sind und die so etwas hören wollen und wo dann nur die einzelne Gemeinde oder die einzelne evangelikale, extrem konservative Gruppierung damit identifiziert wird.
Olaf Latzels Gemeinde sieht die Dienstenthebung als Demütigung. Der Landeskirche wird in der Stellungnahme vorgeworfen, dass sie mit ihrer Bibelauslegung den Kern des Christentums in Frage stelle.
Wir fragen, wie kann es sein, dass ein bibeltreuer Pastor von der Kirche zum Schweigen gebracht wird? Die ersten Repräsentanten der bremischen evangelischen Kirche jedoch öffentlich Ideologien verbreiten dürfen, die eindeutig gegen die Bibel und gegen alle Bekenntnisse der Reformation gerichtet sind.
Die Frage sei, ob eine biblisch begründete Ablehnung der Homosexualität einen Platz habe in der Landeskirche oder nicht. Dass die verbalen Attacken ihres Pastors für viel Aufruhr in der Stadt gesorgt habe, bleibt unerwähnt. Die Kirchengemeinde Latzels will nun im Januar 2021 einen Sonderkonvent einberufen, um unter anderem zu entscheiden, wie eine mögliche Trennung aus dem Gemeindeverbund der Landeskirche aussehen könnte.
Durch die vorläufige Dienstenthebung sind Pastor Latzel alle Dienste an und für seine Gemeinde St. Martini verboten. Er darf weder in oder außerhalb von St. Martini predigen, keine Verkündigung im Internet halten, keine auswärtigen Evangelisationen durchführen.
Das ist bitter für die Gemeinde. Alle Dienste vom Konfirmandenunterricht bis zur Beerdigung sind dem Pastor nun untersagt. Diese Konsequenzen aus dem Konflikt möchte die Gemeindeleitung nicht mittragen und erhebt heftige Vorwürfe. Die Landeskirche reagiert am nächsten Tag mit einer Stellungnahme. Die Dienstenthebung sei keine Folge theologischer Differenzen, sondern beziehe sich auf das Volksverhetzungsurteil aus dem Strafprozess. Der Schriftführer der Landeskirche sagte wörtlich:
Weder wurde die Gemeinde außen vor gehalten, noch geht es um eine Einschränkung ihrer theologischen Freiheiten. Diesbezügliche Unterstellungen sowie die Verunglimpfungen einzelner Mitglieder des Kirchenausschusses und die Kampfrhetorik weise ich entschieden zurück.
Eigentlich hat die Landeskirche keine Handhabe, ihren Pastor in die Schranken zu weisen. In Bremen haben Pastoren fast alle Freiheiten, wenn sie ihre Gemeinde hinter sich wissen und nicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten.
Die Gemeinden sind alle völlig unabhängig in Sachen Lehre und können eben auch völlig unabhängig über ihr Personal entscheiden. Wie gesagt, nur das Beamtenrecht, weil die Landeskirche der Anstellungsträger für die Beamten ist das einzige Zugriffsweg jetzt im Moment. In anderen Landeskirchen ist das ja ganz anders. Da gibt es Vorgesetzte, da kann man viel deutlicher disziplinarisch auch aus inhaltlichen Gründen eingreifen.
Offenbar fehlt es an einer inhaltlichen Diskussion, wie man mit extremen Bibelpositionen umgeht. Dürfen Pastoren Homosexuelle und Feministinnen beschimpfen? Dürfen sie gegen Genderforschung oder auch gegen interreligiöse Friedensgebete ätzen? Man könnte meinen, diese Tradition der Vielfalt in der Bekenntnisfreiheit stößt an ihre Grenzen, wenn einzelne Gemeinden die historisch-kritische Forschung ablehnen und völlig aus der Zeit fallen mit ihrer Moral.
Es ist ja unstrittig, dass in den letzten 100 Jahren die theologische Wissenschaft sich weiterentwickelt hat. Aber trotzdem halte ich es für ein hohes Gut, dass wir in unserer Kirche alle möglichen Bibelverständnisse dulden. Wir sind eben die evangelische Kirche, wo jeder gleich unmittelbar zu Gott sich wehnen darf und nicht eine katholische Kirche, die ein klares Lehramt hat.
Anstatt aus der eigenen Konfession herzuleiten, wann eine plurale Debatte die Grenzen zu Hass und Diffamierung überschreitet, muss man in Bremen nach dem Staat rufen. Die Hürden für Volksverhetzung vor Gericht sind hoch und es ist unsicher, ob das Urteil in der nächsten Instanz bestehen bleibt. Für die Landeskirche wäre es einfacher, wenn sich Pastor Olaf Latzel freiwillig verabschiedet. Die Gemeinde wird dafür einen Preis verlangen. Ein Schaden für die evangelische Kirche ist bereits entstanden. Jesu Botschaft von der Nächstenliebe muss man woanders suchen.
Der wegen Volksverhetzung verurteilte Pastor Olaf Latzel wurde von der bremischen evangelischen Landeskirche seines Dienstes enthoben. Der Pastor legte gegen das Urteil Berufung ein. Mechtelt Klein berichtete.
Manchmal habe ich den Eindruck, dass es da um ein Konglomerat von unterschiedlichen Empfindungen, Gefühlen, Beobachtungen geht, die oft undifferenziert so zusammengebracht werden zu einem Vorwurf. Und damit tut man den Kurheimen insgesamt Unrecht.
Es ging um brutale Strafen, Schläge und Esszwang und in zwei Fällen bestand wohl auch der Verdacht auf sexuelle Gewalt. Viele ehemalige Chorkinder hatten über die Zustände im Kinderchorheim St. Johann in Niendorf an der Ostsee in den 1970er und 80er Jahren berichtet. Und die Berichte stehen online seit 2010. Und trotzdem hatte noch im Jahr 2017 Schwester Maria Cordis Reiker, Generaloberin der Thüner Franziskaner, Träger des ehemaligen Kinderchorheims, die Kritik in einem Interview mit dem Deutschlandfunk abgewiegelt. Das war vor 3 Jahren. Inzwischen ist die Generaloberin von diesen Aussagen zurückgetreten. Meine Kollegin Lena Gilhaus hat jetzt bei ihren Tag-für-Tag-Recherchen erfahren, dass es auch vielen anderen Kindern in kirchlichen, staatlichen oder privaten Heimen von den Bergen bis zur Nordsee in der zurückliegenden Zeit ebenso ergangen ist. Im letzten Jahr haben sich die Betroffenen nun organisiert und sind mit über 1000 Berichten an die Politik herangetreten. Die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker waren bestürzt und haben darauf ihre Unterstützung bei der Aufarbeitung zugesichert. Doch viele Träger der ehemaligen Kinderchorheime schweigen weiterhin. Mehr dazu von Lena Gilhaus.
Ich muss sagen, dass die Situation des Interviews damals für mich recht ungünstig war, weil ich noch nicht lange im Amt war und nicht die Möglichkeit hatte, ausführlich die Vorwürfe zu recherchieren. Dazu würde ich heute anders Stellung nehmen. Es beschämt mich zutiefst, die Schilderungen der ehemaligen Chorkinder zu lesen. Vor allen Dingen erschreckt mich die Gewalt, Zwangsernährung, Briefzensur, Strafen, Schläge, denen die Chorkinder in St. Johann, St. Antonius und auch in Santa Maria Borkum ausgesetzt waren. Ich kann Sie nur um Verzeihung bitten für das, was Sie durch Mitschwestern oder Mitarbeiter haben erleiden bzw. aushalten müssen.
Schwester Maria Cordis Reiker in schwarzer Kutte und Schleier sitzt nach fast 4 Jahren wieder vor mir. Diesmal im Konferenzraum des Gästehauses der Franziskanerin Thüne bei Ling. Die Gewaltvorwürfe, mit denen ich die Generaloberin 2017 konfrontiert hatte, hatte sie damals noch als zeittypisch strenge Erziehung bezeichnet, ohne zu wissen, woraus diese bestanden habe. Man täte den ehemaligen Kinderchorheim Unrecht, glaubte sie. Inzwischen habe sie die knapp 300 Schilderungen gelesen, die ab 2010 auf der Website des Netzwerks B für Opfer von Gewalt eingetragen wurden. Es sind Reaktionen auf einen Post der Bochumerin Gabriele Peipka, die dort 2010 behauptet hatte, der Suizid ihres Lebensgefährten Daniel B. 2009 sei die Folge einer Vergewaltigung als 4-Jähriger im Kurheim St. Johann in Niendorf an der Ostsee. Für Peipkas Vorwurf gebe es weiterhin keine Belege, sagt die Generaloberin, aber für einen anderen Vorwurf des sexuellen Missbrauchs aus dem Forum.
Der war mir im letzten Interview noch nicht zur Verfügung, weil er erst später eingetragen worden ist. Da geht es um einen sexuellen Missbrauch in den 80er Jahren, der einem Erzieher zur Last gelegt wird. Gegen diesen Erzieher habe ich inzwischen Strafanzeige erstattet. Was die Kinder sagen, habe ich als Grundlage für die Strafanzeige genommen.
Der einzige Vorwurf dieser Art in dem Forum stammt aus dem Jahr 2015, stand ihr also schon beim letzten Interview zur Verfügung. Darin behauptet ein User namens Marco, von einem Mitarbeiter in St. Johann in den 1980er Jahren sexuell missbraucht worden zu sein. Anhaltspunkte zum Täter und den Kindern, von denen sie spricht, will sie nicht geben. Über das Netzwerk B erreiche ich den User Marco nicht. Der angezeigte Mitarbeiter kann laut Cordes Reiker nicht Daniel B.'s Täter sein, der 1975 dort war, weil der erst in den 1980ern in St. Johann tätig war.
Aber möglicherweise könnte es sein, dass auch andere Erzieher, Erzieherinnen die Situation ausgenutzt haben und sowas auch Daniel B. hätte passieren können.
Das entzieht sich meiner Kenntnis.
Erst nach meiner Berichterstattung will der Orden Missstände in ehemaligen Kurheimen aufarbeiten, bietet Gespräche mit Betroffenen an. Auch die Diakonie hat inzwischen Schuld an Misshandlungen in Kinderkurheimen eingestanden. Aber auch erst, nachdem 3 Todesfälle von Kindern im Kinderheim Waldhaus öffentlich bekannt wurden. Über das Bundesbahnsozialwerk waren in den 1960er Jahren mein Vater und meine Tante in ein Heim auf Sylt verschickt worden, wo sie Zwangsernährung, Isolationsstrafen und sexuelle Belästigung erlebt haben. Brutale Erziehung schildert auch eine andere Betroffene über ein BSW-Heim im Online-Forum der Initiative. Ich schicke der Stiftung Bahnsozialwerk die Berichte und frage nach einer Liste ehemaliger Kurheime. Schon 2017 hieß es dort, es gebe keine Daten. Im Oktober 2020 schreibt Christiane Schwab-George, Leiterin Leistungen und Produkte der Stiftung Bahnsozialwerk.
Die Stiftung Bahnsozialwerk, BSW, in ihrer heutigen Rechtsform als privatrechtliche Stiftung, gibt es erst seit ihrer Gründung 1997. Wir können zu der Zeit davor keine Angaben machen. An dem Umstand hat sich seit der Mitteilung von Frau Kühnert an Sie im Jahr 2017 nichts geändert. Bitte sehen Sie dahingehend von weiteren Anfragen dieser Art ab. Wir werden diese auch nicht mehr beantworten.
Auf meine Frage, ob man nicht ehemalige Mitarbeiter fragen, den Betroffenen anderweitig mit Informationen aushelfen könne, kommt keine Antwort mehr. Die Pressestelle der Deutschen Bahn antwortet, dass die Berichte schrecklich, aber Unterlagen nur im Bundesarchiv zu finden seien. Auf meine Anfrage dort bislang keine Antwort. Die Deutsche Bahn nennt mir aber 2 Schriften aus den 1970er und 80er Jahren, die ich bestelle. Darin finde ich die allererste Liste von 10 BSW-Kinderkurheimen, die schon ab 1904 gebaut wurden. Also nicht erst im Nationalsozialismus, wie oft vermutet wird. Ab den 1930ern sei die Nachfrage gesunken, steht dort.
Selbst bei voller Auslastung konnten die Häuser nicht rentabel betrieben werden. Nun stieg die Verschuldung noch stärker an. Mit der Einweisung von Müttern, Kindern und Lehrlingen zu Kuren versuchte man, die wirtschaftliche Lage zu verbessern.
Nach einer lukrativen Phase im Nachkriegsdeutschland, als viele Kinder wegen Mangelernährung zur Kur geschickt wurden, sei der Ansatz karitativer Fürsorge einem modernen Urlaubsangebot gewichen. Auch mein Vater wurde mit dem Versprechen nach Erholung zur Kur geschickt, ohne wirklich krank zu sein. Es ging also ums Wirtschaften, nicht darum, Bedarfe zu stillen. Das einzige BSW-Kinderkurheim auf Sylt in der Liste erkennt mein Vater aber nicht wieder. Die Suche stockt weiter. So viel Eigeninitiative, zumindest eine Heimliste für Journalisten oder Betroffene zusammenzustellen, zeigt die Deutsche Bahn nicht. Auch die Deutsche Angestelltenkrankenkasse DAK hat früher Kindererholungsheime betrieben. Im Forum der Verschickungskinder hat sich eine Gruppe Betroffener kennengelernt, die alle im Haus Hamburg der DAK in Bad Sassendorf zur Kur waren. Sie laden mich in ihre Chatgruppe ein. Einige können sich nur noch dunkel, albtraumhaft an ihre Kuraufenthalte erinnern. So wie Anna, ein Pseudonym. Sie war mit 6 Jahren im Haus Hamburg zur Kur. Über ihren 6-wöchigen Aufenthalt 1982 will sie erstmal nur schreiben.
Gefühle wie ständige Angst, ausgeliefert sein, verlassen sein, Einsamkeit, Enge, Verzweiflung, Zwang und Ausweglosigkeit. Halte etwas von meiner Mutter in den Händen. Gehöre nicht mehr zu dem Leben, aus dem dieses Geschenk kommt. Ein furchtbarer Schmerz steigt hoch. Es bedroht mich. Mein Inneres kann es nicht aushalten.
Petra, die auch anonym bleiben will, hat inzwischen konkretere Erinnerungen an ihren mehrwöchigen Aufenthalt als 6-Jährige im Haus Hamburg in den 1970ern.
Ich kam wieder und hatte einen Sprachfehler. Ich konnte kein SCH mehr sprechen. Damals war es nur so ein ganz großes Gefühl von Einsamkeit. Und erst 2009 sind Erinnerungen innerhalb einer Traumatherapie dann hochgekommen. Und für mich war es dann klar, dass ich wusste auch noch, dass ich in dieser Kur krank gewesen war. Und ich war damals auf einer Krankenstation ganz alleine in einem Zimmer und wo dann ein Arzt reingekommen ist und mich mehrmals zu Oralsex gezwungen hat.
2011 wendet sie sich mit der Bitte um Informationen an die DAK. Die nennt ihr erst ein falsches Haus. In einem alten Dokument findet Petra den richtigen Namen, Haus Hamburg. Die DAK antwortet, keine Daten. Ohne Anhaltspunkte zu dem Mann habe ihr die Kraft für eine Anzeige gefehlt.
Weil ich keinen Namen hatte und weil doch Richter immer wieder gemeint haben, ja, sowas erfinden sich Frauen. Weil ich einfach weiß, wie schwer es ist, dass einem geglaubt wird. Gerade wenn man nur Bruchstücke von seiner Erinnerung wiederbekommt.
Zumindest wird ihr Antrag auf Unterstützung durch den Fonds für sexuellen Missbrauch bewilligt, an dem auch die DAK beteiligt ist. Petra fordert:
Die Träger müssen sich entschuldigen. Von der DAK habe ich bislang überhaupt nichts bekommen, außer die Genehmigung durch den Fonds für sexuellen Missbrauch, Gelder für weitere Traumatherapie zu verwenden. Aber eine Erklärung, was vielleicht in dem Heim passiert ist, oder eine Entschuldigung gab es bis dato nicht.
Auf meine erste Anfrage bei der DAK, ob Beschwerden über Kinderkurheime vorlägen und ob die DAK bei der Aufarbeitung mithelfe, die tausende Betroffene heute fordern, erhalte ich zunächst als Antwort, dass es keine versicherten bezogenen Daten in den Archiven gebe, da die Aufbewahrungsfristen längst verstrichen seien. Ein Interview wird abgelehnt. Dann leite ich die albtraumhaften Berichte von Anna und Petras ganz konkrete Schilderungen über den Arzt weiter. Am 20. November bezieht der Pressesprecher der DAK, Jörg Bodanowitz, nun doch Stellung.
Uns sind jetzt durch Ihre Recherche Beschwerden bekannt geworden, aber es gab nur einzelne Verschickungskinder, die sich bei uns gemeldet haben. Ja, wir sind lange Zeit davon ausgegangen, dass es sich um Einzelfälle handelt. Und durch die doch relativ eindrücklichen und schockierenden Schilderungen, die Sie uns geschickt haben und weitere Schilderungen, die wir jetzt recherchiert haben, ist uns klar geworden, wie groß die Missstände damals in diesen Einrichtungen waren, die systematischen Charakter hatten.
Der DAK lagen vor meiner Anfrage einschließlich Petra bereits 5 Betroffenenberichte vor. Da das Justiziariat Petras Fall vertraulich behandelt habe die Unternehmenskommunikation bei meiner ersten Anfrage nichts davon gewusst.
Dass das Frau erlebt hat, das ist ja unglaublich schrecklich. Und das ist völlig klar, dass ein Mensch lebenlang unter solchen Erlebnissen leidet. Der Täter, der sich damals an ihr vergangen hat, wird ja sicherlich kein Täter gewesen sein, der das nur einmal gemacht hat. Weil man davon ausgehen kann, dass solche Täter Wiederholungstäter sind, gerade wenn sie sich sicher fühlen. Wir sind auch darauf eingestellt, dass sich weitere Opfer dieses Arztes bei uns melden werden.
Die DAK wolle jetzt gemeinsam mit den Betroffenen Licht ins Dunkel bringen, sagt Bodanowitz, und für die Betroffenen einen Ansprechpartner mit psychologischer Ausbildung einstellen. Petra erhält eine Entschuldigung im Namen der DAK-Geschäftsleitung und ein Gesprächsangebot. Sie ist froh über die Anerkennung, hofft auf ehrliche Aufarbeitungsabsichten. Wegen Verjährung wird der Täter aber nicht mehr zu belangen sein. Und die Folgen für ihr späteres Leben, die sind nie wieder gut zu machen.
Ich glaube, es hat mir ganz viel Freude genommen im Leben. Einfach so Lebensfreude. Und auch Vertrauen in andere Menschen.
Ein Beitrag von Lena Gillhaus. Und das war's dann für heute von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Unter Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak. Heute Abend ab 20.10 Uhr hören Sie aus Religion und Gesellschaft das Feature »Ich hatte immer das Gefühl, in der falschen Familie zu leben. Spenderkinder«. Und hier geht es jetzt weiter mit den Nachrichten und anschließend folgt die Sendung »Länderzeit«.